Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Danke.
Das kannte ich noch nicht als Soundtrack, aber gut.
Impressionen. Nee, warte. Rambazammer am Raumschiff. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier zum 42-Podcast.
Yes.
Schön, dass wir wieder da sind.
Herzlich willkommen. Wir haben wieder es geschafft, uns wöchentlich zusammenzusetzen, eine Folge aufzunehmen für euch. Tolle Filme dabei. Vielleicht noch andere Sachen. Ich weiß nicht, was Marcel vorbereitet hat.
Vielleicht auch nicht tolle Filme. Gibt's auch. Genug.
Wir haben einen absoluten Trash-Film uns angeguckt, weil wir das letzte Mal beschlossen hatten. Wir haben einen von unserer Top-Liste, wir haben eure Einsendung für unser Ratespiel. Es wird toll.
Es wird ein buntes Potpourri heute hier. Das wird Wahnsinn, Timon. Wahnsinn.
Ja, ich habe tatsächlich die ganze Woche Bock gehabt auf die Aufnahme.
Die ganze Woche?
Ja.
Warte, was haben wir denn heute? Donnerstag. Wann haben wir die letzte aufgenommen? Ja,
seit der letzten Woche.
Ist das schon eine Woche her?
Ich glaube schon.
Kein Gefühl mehr für Zeit. Es rast an mir vor. Wir haben fast schon wieder Weihnachten, Timon. Kannst du das glauben?
Ja, oh, nee. Möchtest du mir stattdessen lieber erzählen, was du die Woche geguckt hast?
Ja, gerne. Ich dachte, wir reden noch kurz über Weihnachten.
Nee, also wirklich, ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung.
Finde ich schade, Timon. Finde ich schade, weil ich meine, ich habe schon mindestens 10 Kilo Spekulatius gegessen. Weihnachtsbaum steht schon. Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Ich gucke nur noch Weihnachtsfilme. Nein, natürlich nicht.
Ich glaube, du lügst. So,
ja, jetzt glaubst du wieder, dass ich lüge. Ich finde das eine freche Unterstellung von dir. Nee, ich habe ein paar Sachen geguckt, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Ich habe eigentlich noch gar nichts mit Weihnachten. Ich rede wirklich nur Blödsinn gerade. Eigentlich wesentlich einen Film habe ich geguckt, wo ich kurz drüber sprechen will. Und zwar handelt es sich dabei um Thor 4, Love and Thunder.
Ja.
Ich hab's mal geschafft, nachdem der eigentlich schon, ja, fast schon auf RTL läuft, im Abendprogramm, habe ich auch mal geschafft, den Film nachzuholen. Gerade aber auch, weil halt Black Panther jetzt, glaube ich, gestartet ist, oder?
Ja, aber ganz kurz, kurzer Einschub. Wann war das letzte Mal, dass du einen Film im Fernsehen geguckt hast? Weil erstmal habe ich keinen Fernsehanschluss mehr. Und selbst wenn, dann lohnt es sich doch nicht, den da zu gucken, weil du ja erstmal eine Dreiviertelstunde länger guckst wegen Werbung, sondern dann machst du aus und guckst ihn auf irgendeiner Streaming-Seite kostenlos, ohne Werbung an, oder?
Ich guck eigentlich super gerne Filme im Fernsehen. Die sind meistens dann auch direkt geschnitten, damit die nur die besten Szenen sind. Ja. Zwischendurch mal ein bisschen Pause, damit man durchatmen kann. Finde ich eigentlich total super. Also
ich glaube, bei mir ist das bestimmt 6 Jahre her, das letzte Mal.
Ja, so lange ist bei mir. Ich kann mich aber auch nicht mehr dran erinnern, welcher Film es war und wann der Film war. Also das, natürlich gucke ich keine Filme mehr im Fernsehen. Also das kann, glaube ich, sich jeder schenken mittlerweile. Ich finde es aber auch gut, dass so ProSieben zum Beispiel, die haben schon rausgehauen. Und ich glaube, ProSieben und Sat.1, ich meine, das ist ja dieselbe Mediengruppe. Aber ich glaube, die haben gesagt, dass sie ab nächstes Jahr kaum noch Filme zeigen werden. Weil, warum? Mhm. Aber dafür mehr den Fokus auf Shows setzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache, das zu tun. Weil das ist der einzige Grund, warum man den Fernseher überhaupt noch anmachen sollte.
Ja, solange jetzt nicht das große Promi-Backen wieder kommt, wo 3 Love Island-Kandidaten irgendwie eine Torte zusammenschustern, dann schon.
Ich finde das super. Also.
Ja, gut.
Und dann eine Person muss natürlich aus der Torte rausspringen dann. Und dann gibt's ein großes Drama.
Apropos super, Thor Love and Thunder?
Ja. Nee.
Nee.
Nee. Ich muss wirklich sagen, ich muss mich leider der Meinung einigen, ich habe mich dagegen gewehrt. Aber so langsam reicht es mir aber auch mal jetzt.
Marcel, reicht jetzt.
Es reicht jetzt endgültig. Also, Marvel holt mich echt nicht mehr ab gerade.
Nee.
Wirklich
nee,
ne? nicht. Also der Tiefpunkt aller Tiefpunkte, ich habe da bisher noch nicht drüber gesprochen, war für mich She-Hulk. Wirklich?
Habe ich nicht geguckt. Habe ich mir direkt unfassbar. Habe ich mir direkt gespart. Ich habe es gesehen und dachte mir, nee, komm, nee.
Also wie man da irgendwas Positives aus dieser Serie rausziehen kann, ist mir wirklich ein unfassbares Rätsel. Wenn jeder Marvel-Film, jeder Marvel-Fan, der diese Serie guckt, sollte sich eigentlich verhöhnt fühlen von dem, was da passiert. Also mal abgesehen von diesem unfassbar abartigen CGI, was da an den Tag gelegt wird, ist es wirklich lächerlich. Also das ist wirklich so ein Trauerspiel. Und mal abgesehen von, und dann noch die Story dazu, und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe
bei She-Hulk meinst du jetzt aber.
Ja, also ja. Das ist wirklich eine Serie. Ich werde mich da nicht zu zwingen, die zu Ende zu gucken. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Folgen gesehen. Das ist ja so fernab von jedem, also ich weiß es nicht. Ich will da jetzt auch nicht tiefer drüber gehen, weil das ist schon einige Wochen her, dass ich das gesehen habe, und ich kann da auch nicht mehr so gut drüber berichten. Ich habe es auch schon teilweise wirklich verdrängt, weil es wirklich so, also wenn du da einen riesigen grünen CGI-Hulk twerken siehst mit irgendeiner Rapperin, die gefühlt 20 Mal erwähnt wird in der Folge,
einfach Name-Dropping. War das nicht eine Post-Credit-Scene? Ich hatte irgendwie gehört, das kam gar nicht in der eigentlichen Folge dran.
Nee, ich meine, kann auch sein. Aber ist völlig egal. Also selbst wenn du die Szene wegnimmst, ist es trotzdem wirklich kein Spaß gewesen. Es war kein Spaß. Also ich habe mich da wirklich durchgequält. Gerade auch so die Erklärung, wie sie überhaupt so wurde. Also die Origin-Story des Charakters war im Prinzip so eine Szene, ja, das ist die Cousine vom Hulk. Und dann werden die angegriffen und dann wird Hulk verletzt und sie kriegt Blut in den Mund oder so. Und dann wird sie auch zum Hulk. Oh ja. Und dann ist sie plötzlich stärker und sagt dann aber, nö, ich werde jetzt kein Superheld und bleib jetzt Anwalt. Und dann kommt sie in eine Situation, wo sie dann doch zum Hulk werden will und alle sehen das, und dann kommt es im Fernsehen und dann engagiert sie eine Anwaltskanzlei, die möchte, dass sie nur noch als She-Hulk quasi die Fälle macht, und dann ist sie einfach die ganze Zeit nur noch Hulk und kann aber ganz normal reden und so und ist eigentlich gar nicht so wirklich Hulk, aber sie ist einfach sehr stark und grün und groß und sie hilft den Leuten und den Menschen und kann fliegen. Ja, keine Ahnung.
Und hilft den Leuten.
Ja, also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie die Comics sind, ich kenne die Basis nicht, aber das ist für mich wirklich, ich.
Ja, und Thor, möchtest du da mal überleiten?
Ja.
Ich fand ihn richtig, ich glaube, ich hatte meine Meinung schon gesagt hier im Podcast, ne?
Ich weiß nicht mehr, wie deine Meinung dazu war. Ich bin da jetzt wieder sehr unvoreingenommen rein. Ich finde, die haben sehr viel verschenkt.
Ja.
Bei dem Film.
Ja, fand ich auch.
Der war sehr oft sehr albern, meiner Meinung nach. Und auch wieder das CGI war oft einfach extreme Matsche. Also, warum?
Da kann ich empfehlen, David Hein hatte ein sehr gutes Video darüber gemacht, warum CGI oft scheiße aussieht in letzter Zeit. War, glaube ich, auch in den Trends. Und da hat er mal so ein bisschen aufgedröselt, was eigentlich in der Filmindustrie falsch läuft und warum Effekte im Moment richtig kacke aussehen und warum sich das nicht ändern wird.
Okay, hast du da einen kurzen Hinweis, weswegen das so ist, Mond?
Ja,
ich gucke mir das Video gerne an, liebe Grüße an David an der Stelle, aber ich, um das einmal zu lösen, die Frage.
Ja, die Hauptgründe waren eigentlich, dass immer mehr CGI gemacht wird, ne? Also nichts mehr real gedreht, sondern hier alles vor Greenscreen und dann gib ihm. Und es ist zu viel einfach, die Leute sind einfach komplett überfordert, es muss immer schneller gehen, immer mehr Effekte, immer mehr, und die Studios kommen halt nicht mehr hinterher. Ja, okay. Und dann wird im laufenden Prozess auch immer wieder was geändert. Also er hatte zum Beispiel auch bei dem Tor jetzt das Beispiel eingebracht, dass eine Szene aus dem Trailer eigentlich in einer Gasse gespielt hat und dann plötzlich, es war aus dem Tor davor, und dann plötzlich auf dem Feld. Es waren aber genau die gleichen Schauspieler. Das heißt, die Szene wurde einfach nur im Hintergrund nachgeeffektet, was dazu führt, dass wenn du alles halt in so Lightboxen drehst, es scheiße aussieht, wenn du nicht in der echten Welt stehst mit echter Beleuchtung.
Naja.
Und diese ganzen Faktoren führen halt dazu, dass das CGI oft nicht geil aussieht. Und hier hatte ich das gleiche Gefühl.
Es ist super schade, ey. Die haben mit den letzten Avengers-Filmen, haben die, oder meiner Meinung
ja,
nach
aber auch da war es
mit
ja auch
dem
der
letzten
Peak.
Spider-Man-Film, ne?
Ja. Was? Da war ja auch irgendwie der Peak. Und ich verstehe auch nicht, warum man jetzt wieder sagt, oh, jetzt kommt wieder einer, der die Welt zerstören möchte und wir müssen jetzt noch mal groß auffahren. Und dann ist er aber in einem Film wieder abgefrühstückt, so wie hier. So, dann mach doch lieber kleinere Geschichten.
Ja, aber das kannst du dem Film jetzt nicht vorwerfen. Das ist halt die Comicbuchwelt so. Also das ist noch nicht mal mehr ein Kritikpunkt, den ich jetzt dem Film vorwerfen würde.
Ja, komm, aber die Story in Bösewicht kommt und dann wird er besiegt und dann ist er weg. Ist jetzt auch
Also. Natürlich, wir reden jetzt hier über keinen, also wir reden mit Marvel, da reden wir schon lange nicht mehr darüber, dass da in irgendeiner Weise filmische neue Gebiete erschlossen werden. Die machen effektiv die ganze Zeit dasselbe, was ich aber nicht schlimm finde. Wenn die Geschichte gut erzählt ist, die Charaktere interessant sind und du halt optisch einfach das Gefühl hast, es wäre was Besonderes. Aber genau das, die Stärken, die sie halt aufgebaut haben über die Jahrzehnte jetzt, die verlieren die gefühlt so. Also du hast die Guardians of the Galaxy, die unfassbar verbrannt sind einfach in dem Film. Also so komplett, so ja, völlig irrelevant. Die hätten sie auch einfach weglassen können. Die waren halt nur noch da. Ja, upsi, wir haben halt erzählt, dass Thor jetzt mit den Guardians unterwegs ist. Brauchen wir sie ja, müssen wir ja so doch noch irgendwie erwähnen. So, ja, schade aber auch, ne? Ich fand den Film jetzt nicht scheiße, aber irgendwie wirkte das, ich kam irgendwie nicht rein in den Film und ich hatte die Momente, wo ich schon lachen musste, also ich mochte manche Stellen schon, aber wenn wir jetzt nochmal über das Thema mit Herkules reden, was du ja mal angesprochen hast, also was wird das denn jetzt schon
ja,
wieder?
Ja, ja, ja. Weiß ich auch nicht.
Also, hä? Ja, und gerade nachdem ich jetzt She-Hulk, Moon Knight und Thor 4 nicht gut fand, hoffe ich einfach, dass die Kritik, die gerade an Black Panther 2 so ja, positiv ist, was? Dass die recht haben. Ja, also ich habe bisher nur positive Stimmen zu Black Panther gehört.
Ich habe auch ein paar negative Sachen gehört, dass die Story sehr, ist. Aber das ist ja auch, gut, der Hauptcharakter ist gestorben, ne? Also ja, der klar, Schauspieler, du musst das in das fertige Drehbuch, also was halt schon stand, einarbeiten irgendwie und dann nochmal die Story dranhängen und dann hast du aber da noch den Plot, der eigentlich den Hauptteil gemacht hätte, der jetzt aber auch noch dazukommt und irgendwie, ja, schwierige Situation einfach.
Ich find's einfach super schade und ich hab mich eigentlich auf die aktuelle Phase vom MCU sehr gefreut. Diese Multiversum-Geschichte bei Doctor Strange, natürlich war der jetzt auch nicht perfekt, da gab es auch viele Probleme, aber der hat mir Spaß gemacht von der Story her. Also die Sachen, die da angeteasert wurden, die reinkamen und gerade auch Loki, der ja im Prinzip den neuen Antagonisten irgendwie vorgestellt hat, die haben mir sehr viel Hoffnung gegeben und viel, was jetzt reingeknallt wird, ist einfach nur scheiße. Sorry, aber es ist, ich hoffe nicht, dass She-Hulk nachher Teil der Avengers wird und dann, weil, sorry, aber ich muss noch mal drauf eingehen. In der Serie es ist eine Anwaltsserie. Die diskutieren da. Es ist ein Bösewicht da. Sie kämpft gegen den Bösewicht und dann kämpfen die vor Gericht miteinander. Wo ich mir denke, so, das widerspricht allem, was Marvel die letzten 20 Jahre irgendwie aufgebaut hat im MCU. Dass du plötzlich, dass der da, dieser, wie hieß er, Wong, der von Doctor Strange. Mhm. Ja. Der dann gerichtlich, also nachher geht's um Patentrechte über den Namen She-Hulk, den sich in den Bösewicht dann sichert.
Ja, nee, komm.
Und ich denke mir, was gucke ich hier gerade für eine Scheiße? Dafür habe ich die Serie nicht angemacht, weißt du? Das kann man mögen, ja, ich weiß auch, dass viele Leute sagen, ja, das ist in den Comics so und ich mag das, aber man muss doch jetzt nicht, ich bin langsam selber an dem Punkt, wo ich sag, man muss jetzt nicht jeden einzelnen Comic aus dem Marvel-Universum irgendwie mit einbeziehen.
Nee, es wird auch zu viel immer, dann einfach.
Ja, also es gab ja auch schon sehr früh Stimmen, die genau das auch gesagt haben, weil, oh, es gibt jetzt noch einen neuen Spider-Man. Das sind alles Dinge, die kann ich verkraften. Aber wenn du halt dieses Superhelden-Genre so, also wirklich so ins Lächerliche ziehst mit der Serie, weil ich meine, ja, es kann eine Superhelden-Anwältin geben, okay, von mir aus ist mir okay, ist okay. Aber dann liefer wenigstens Fälle, die Sinn ergeben. Und nicht
ja, oder so vielleicht auch. Also man kann ja aus dieser Sache was bauen, in der Superheldenwelt eine Anwaltsserie, die muss ja keine Superheldin sein an sich, aber sowas wie, ey, keine Ahnung, Captain America ist durch mein Haus gesprungen, hier ist jetzt alles kaputt, Hilfe, ich verklage euch oder sowas. Ne?
Ob das unterhaltsam ist, ist eine andere Sache.
Aber ja, aber du kannst ja dann zum Beispiel gegen S.H.I.E.L.D. oder so irgendwie vorgehen und dann für Leute kämpfen, die irgendwie Unrecht erfahren haben oder, ey, warum wurde hier nichts gemacht, wir haben doch die Guardians gerufen, da kam dann keiner oder irgendwie sowas. Also ich glaube schon, dass du in der Superheldenwelt, also dieses Superhelden sind in unserer Welt, auch eine gute Anwaltsserie draus rausholen kannst.
Schon, aber dafür muss man das Thema auch ernst nehmen. Und ich habe bei She-Hulk nicht das Gefühl, dass da irgendwas ernst genommen wird, weil du hast halt auch eine Protagonistin,
aber
die
das hast du ja bei jedem
ständig die vierte Wand bricht und das irgendwie so als der neueste Shit irgendwie verkauft wird, dass sie selber das, also da passiert irgendwas Lächerliches und sie sagt, oh mein Gott, das ist ja total lächerlich, was hier in der Serie passiert. Und dann denke ich mir so, ja, offensichtlich, dann schreib doch einfach ein richtiges Drehbuch so und das ändert, macht die Sache nicht besser, dass der Protagonist diese Scheiße auch nochmal als Scheiße betitelt. Weißt du, was ich meine? Das ist weiß ich nicht.
Ja, es ist so selbstironisch, aber leider traurig.
Ja, ganz genau das.
Also, ja, vor allen Dingen, aber bei Marvel hast du auch irgendwie alle Filme gleich fast. Also alle haben einen ähnlichen Erzähltonus. Es ist immer so, ja, wir müssen die Welt retten, aber es ist auch witzig dabei, haha. Und das war bei den Guardians so ganz cool, aber jetzt hast du es auch bei Thor und jetzt hast du es auch bei She-Hulk und jetzt hast du es auch bei Doctor Strange und irgendwie fühlt es sich dann alles gleich an. Und dann brauchst du brauchst doch auch mal einen Superheld, irgendwie so wie ein Batman, der einfach nur so düster ist, der irgendwie da ist. Oder einer, der vielleicht auch mal ein bisschen schön ist einfach, weißt du?
Richtig. Das ist es. Ich, wie gesagt, die Vielseitigkeit mag ich auch sehr gerne gerade. Ne, also du hattest Miss Marvel war jetzt auch nicht der High-End-Shit, aber bei Miss Marvel hattest du halt das Ganze nochmal aus der Sicht von einem Superhelden-Fan. Die geht auf die Avengers-Con und freut sich total und plötzlich hat sie Superkräfte. So, ne? Also, das auch interessant zu sehen, das fand ich jetzt okay, war jetzt nicht super krass, aber da braucht man sich nicht drüber aufregen. Aber wenn du halt offensichtlich so viel bei einer Serie verkackst, dann ist egal, was der Aufhänger ist, dann also ich find's so schwierig und dann einfach blind alles geil zu finden, da bin ich auch raus langsam. Also es ist
ja, ich glaube, wir sollten uns nicht verrennen. Der Film ist ja auch schon ein bisschen raus. Ich wollte noch kurz eine Lanze brechen für alle Leute, die zu Hause sitzen und sich denken, ah, warum sehe ich nicht aus wie Chris Hemsworth? Es ist ein offenes Geheimnis, dass dieser Typ, ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen habe, wie viele andere auch für ihre Rollen krass auf Steroide sind, weil du weil du solche Körper nicht erreichen kannst, nur mit Training und Hähnchenbrust essen. Es geht einfach nicht. deshalb also auch wenn er Trainingsprogramme verkauft und sowas, das ist normal, natural nicht möglich. Und deshalb macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht so aussieht wie irgendwelche Hollywood-Stars. Ich habe auch Channing Tatum jetzt in einem Interview gesehen, der auch meinte, nicht direkt, aber so durch die Blume, jetzt seinen Körper für Magic Mike 3, was er jetzt kommt, ist auch nicht so natürlich. Und er meinte, oh, das kriegst du nicht mit Training und einer guten Diät hin. Und er weiß auch nicht, wie Menschen das machen, die gut in Shape sind, die noch nebenbei arbeiten gehen. Also das ist, die müssen Testosteronkuren machen, damit die diese Muskelberge aufbauen. Es geht sonst nicht anders.
Also
ja, und auch in The Rock, du hast immer wieder Leute, auch hier, Robert Pattinson hat sich ja so ein bisschen missmutig gegenüber der Batman-Produktion geäußert, weil er meinte so, ja, hier, die ist trainieren und so. Und da wurde draus gemacht, er ist zu faul zum Trainieren. Nee, das ist halt, weil die sagen, ey Bro, in 3 Monaten ist der Film, du musst jetzt aber krass aussehen, pack mal hier ordentlich drauf.
Man sieht es an Christian Bale, der wirklich, der übrigens auch jetzt in Thor 4, meiner Meinung nach, unfassbar geil abgeliefert hat. Die haben, dieser Antagonist von Christian Bale, wie er ihn gespielt hat, die Szene fand ich wirklich großartig. Der hat das wirklich geil gemacht, aber dann springst du wieder rüber und du hast halt plötzlich ein Thor, der irgendwie gar nichts mehr ernst nimmt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber wie kannst du denn auch Sachen ernst nehmen, wenn du weißt, das Ding ist in 2 Stunden hier durch. So, das ist ein cooler Bösewicht, der ist aber auch gleich wieder weg. Du musst ihn doch irgendwie aufbauen, sonst kann ich die doch alle gar nicht ernst nehmen.
Ja, ich mag die Herangehensweise von Taika Waititi, ich mag die Idee dahinter, aber ich finde, es wirkt immer so, als hätte man viel bei James Gunn einfach abgeguckt, also bei Guardians of the Galaxy, gerade was auch die Musik gibt, ne, also da jetzt zum 6. Mal Guns N' Roses irgendwie abzuspielen, macht den Film jetzt irgendwie aus meiner Sicht nicht cool, sondern irgendwie denke ich mir, das was für ein unkreativer Soundtrack ist das bitte, also Guns N' Roses bin ich sowieso kein großer Fan von, aber selbst wenn meine Lieblingsband 6 Mal in einem Film vorkommt, denke ich mir auch, okay, es reicht jetzt langsam. So, du hast noch eine Menge anderer Songs, die du nutzen kannst, die du dann hättest nutzen können. Und ich bin halt in der Hinsicht so ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil ich durch den Trailer schon deutlich mehr erwartet hatte, weil diese Grundlage, die du hast, also der Style, den die im Prinzip da angestrebt haben, durch die Logos und durch die Farbgebung auf den Postern und so weiter, da hatte ich jetzt schon mit ein bisschen mehr gerechnet.
Fühlt sich ein bisschen mehr 80s, 70s an, so, ne?
Ja, leider nicht. Genau das eben nicht.
Aber
ich habe gehofft, dass es mehr danach an. Genau. Richtig,
Naja.
Und also ja, alles in allem, ich habe ihm jetzt eine stabile 6 gegeben, wenn wir mal jetzt über eine Wertung sprechen wollen, damit ihr einschätzen könnt, welcher Hinsicht ich bin, was für einen Marvel-Film aus meiner Sicht schon, also von meinen Wertungstabellen her schon eher zu den schlechten Marvel-Filmen gehört. Aber ich kann verstehen, wenn Leute Spaß dabei hatten, weil es ist halt schon ein kurzweiliges Ding. Ist nicht ganz mein Humor gewesen. Aber ich finde du hattest so 2 Extreme. Im einen Moment war es super albern und im nächsten Moment war es super deprimierend. Also es war so, es springt immer von 1 nach 2 und weiß ich nicht. Also schwierig.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten jetzt nicht uns zu sehr.
Was hast du denn geguckt?
Ich habe tatsächlich was Schönes geguckt, was auf meiner Liste schon sehr lange stand, nämlich Lost in Translation. Ich hatte irgendwann mal eine IMDb-Liste gemacht, was ich eigentlich noch gucken möchte, und da ist er seit Ewigkeiten drauf. Ich habe auch nicht so viel mit Bill Murray gesehen. und hab gesagt, komm, du hast ein bisschen Zeit, guckst du dir den mal an mit Bill Murray als ja amerikanischer Schauspielstar, der in Tokio eine Whisky-Werbung drehen möchte, soll. Und eine sehr junge Scarlett Johansson, die da auch irgendwie ist, weil ihr Ehemann da arbeitet, aber eigentlich nichts zu tun hat und da den ganzen Tag nur rumsitzt. Und diese Beziehung, die die beiden dann zueinander bekommen, fand ich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen?
Ich habe den gesehen. Er hat mir damals halt nicht so krass viel gegeben. Ich fand den aber nett, also nice to see. Ist jetzt aber für mich jetzt nicht maßgeblich wichtig gewesen für meine.
Ja, ich verstehe das auch. Also der ist ja inszeniert von der Tochter von Francis Ford Coppola, Sophia.
Ah ja.
Und ich fand die Stimmung, die da drin erzeugt wurde, sehr, sehr cool. Ich fand, es hatte so ein bisschen was wie Leon der Profi, nur ohne die Action. Also auch,
es war so eine ruhige Stimmung, ne? So ein beruhigendes, also so ein entspanntes, ja, es, mit einer.
Genau, und ich verstehe auch, wenn jeder oder wenn Leute sagen, ja, für mich war der einfach nichts, weil es passiert auch gar nicht so viel. Also das, ja, was passiert, ist diese zwischenmenschliche Beziehung, wo beide irgendwie nicht so ganz wissen, woran sie sind, ne? Weil er hat eine Ehefrau zu Hause, sie den Mann, der ständig irgendwie arbeiten ist als Fotograf. Und beide sind aber so ein bisschen lost einfach in dieser großen Stadt. Keiner versteht dich, du verstehst keine Menschen. Kulturell ist es ganz anders. Und dann finden die sich und haben irgendwie so einen Seelengefährten gefunden.
Ja.
Fand ich deshalb sehr, sehr schön tatsächlich. Und wie gesagt, auch ein bisschen Leon der Profi, weil Scarlett Johansson war, glaube ich, beim Dreh 19 und Bill Murray 53 oder sowas. Und du hast halt immer so eine Love-Tension.
Ja, es ist so ein Vibe da, ne?
Genau, richtig. Aber fand ich sehr, sehr schön. Also hat er sehr gut eingefangen.
Ja, es ist, reiht sich für mich auch in so Filme ein wie Marriage Story zum Beispiel. Also so ruhige Dramen, die haben schon irgendwie was man mal mitnehmen kann. Aber da musst du auch absolut in der Stimmung für seinen Bock auf so einen Film haben, ne? Weil sonst langweilst du dich, glaube ich, zu Tode. Aber der war doch ganz gut. Nicht der beste Bill Murray-Film aus meiner Sicht, aber da gibt's Da gibt's auch viel zu viel Konkurrenz, muss man auch einfach sagen.
Man muss aber auch dazu sagen,
ziemlich geile Filme gemacht.
Man muss auch dazu sagen, er hat tatsächlich gesagt, das ist sein Lieblingsfilm von ihm.
Echt?
Ja, ist Trivia Fact. Und ich finde, er geht mit nicht mal 2 Stunden auch ganz gut klar. Also wenn er jetzt länger gegangen wäre, würdest du auch sagen, boah, okay, aber ich finde, er hat doch ein ganz gutes Tempo für die Langsamkeit, die er hat.
Naja.
Wenn du nichts sonst hast noch, hätte ich noch einen Film, den ich geguckt habe.
Ja, hau raus.
Ich habe mir nämlich noch einen angeguckt, den ich endlich mal gucken wollte, weil ich hier auch immer sitze und sage, ach, guck mal, den habe ich nicht gesehen und den habe ich nicht gesehen. Und irgendwie kann man ja auch nicht alles gesehen haben, aber es ist ja schon immer mein Anspruch, so möglichst viel zu kennen. Und deshalb habe ich mir endlich mal Ocean's 11 angeguckt. Den hatte ich.
Warte, du hast Ocean's 11 nicht gesehen?
Nein.
Ich dachte, hat mittlerweile jeder Mensch auf der Welt gesehen.
Ja, guck mal, und deshalb habe ich mir den jetzt angeguckt. Endlich.
Hast du denn jetzt nur den ersten gesehen oder alle drei?
Ja, ich habe jetzt nicht Ocean's 12 gesehen. Ja, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt erstmal nur den ersten gesehen.
Ja, Entschuldigung, der beschäftigte Herr. Ja, okay, dann erzähl mal, was denkst du denn?
Ja, also ich hatte ein bisschen mehr erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte gedacht, es gibt noch einen krassen, mega heftigen Plot-Twist. Aber er hat mich gut unterhalten. Ich fand ihn spaßig und war ein guter Heistfilm.
Ich mag die Reihe auch. Also ich mag alle drei tatsächlich. Das ist eine richtig schöne Trilogie, die man sich macht. Also ich habe ewig nicht gesehen, muss man einfach sagen. Die haben jetzt auch nicht so den Wiederschauwert, muss ich ehrlich sagen. Aber doch, die Reihe hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr coole Charaktere. Gerade diese Heist-Geschichte mochte ich auch ganz gerne, weil man das, oder ich hatte das damals zumindest noch nicht in so einer Art gesehen. Auch diese Pläne, die dann immer so durchdacht sind, so, dann machen wir dies, dann machen wir das, und dann am Ende läuft's doch irgendwie ganz anders als geplant. Ja. Also kann man sich auf jeden Fall geben und gehört eigentlich auch fast schon jetzt zu den Klassikern die Reihe, ne?
Ja, fand ich auch sehr cool, vor allen Dingen auch hier George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon zusammen, auch sehr schöne Kombi.
Ja, ja, ja.
Also, ja, war richtig, richtig nett, richtig schön.
Nett, ja. Schön, toll.
Und endlich mal wieder einen auf der Liste, den ich abhaken kann, dass ich den auch mal endlich gesehen habe.
Ja, aber ich sag mal so, vollständig abhaken kannst du den halt erst, wenn du alle drei Teile gesehen hast.
Ja, gut, jetzt hast du mich.
Das ist halt schon irgendwie, vielleicht habe ich jetzt auch Scheiß, aber ich meine, es war eine fortlaufende Story.
Also ich hatte nämlich gedacht, dass das eher so war, so, oh, der war ja erfolgreich, machen wir mal noch einen.
Nee, also klar kann sein, aber ich, also in meiner Empfindung, wie gesagt, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen. Damals habe ich jetzt auch noch nicht so viele andere Filme gekannt, muss man ehrlich sagen. Aber so wie ich ihn jetzt gerade noch im Kopf habe, wirkte jeder Teil auch für sich sehr schlüssig und hat Spaß gemacht. Also es war natürlich jetzt nicht bei jedem Teil irgendwie, dass sie sich dann noch mal irgendwie überholt haben und gesagt haben, wow, jetzt haben wir noch mal einen draufgelegt oder so, sondern es war so eine Konstante, die sich durchgezogen hat durch die Trilogie, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht irre ich mich auch gerade komplett und es ist halt nicht so, weil ich habe die mit 17 gesehen oder so. Ich weiß nicht, als sie im Kino kam, war ich da halt im Kino immer.
Da ist man in einem guten Alter für so Heißfilme, die man dann auch einfach cool findet.
Schön mitfiebern. Je, das ist geil.
Ja, da träumt man selber noch mal von, irgendwie Verbrecher zu werden.
Ja, so total. Ich wäre auch total gerne Baby Driver. Ich habe letztens auf gute Frage mal nachgefragt, was die Leute denken. Aber hielten die nichts für so eine gute Idee. Ne?
Komisch. Ja. Hast du denn noch was geguckt?
Ich guck mal, also wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen Kuddelmuddel. Ich guck mal, ich habe hier noch, also wie gesagt, was wir nicht in der neuen Aufnahme erwähnt hatten, das ist der Teletubby-Reboot, das möchte ich nur noch mal erwähnen. Das Comeback des Jahres.
Das hatten wir aber erwähnt.
Ja, aber nur in der verlorenen Folge.
Ah, okay. Das wusste ich
ja nicht. Ja, ist kein Problem. Ich habe das alles abgecheckt. Die Netflix hat Teletubbies neu aufgelegt. Also eine Sache, die wir alle dringend gebraucht haben in der heutigen Zeit, dass die Teletubbies zurückkehren. Und ich habe mal reingeguckt, die erste Folge, also Tubby Schmusen und so, alles noch am Start, ne? Die Teletubbies, wie sie leiben und leben. Was mir ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen dieser Gruselfaktor. Also es war ja auch immer so ein bisschen gruselig auch. Mhm. Gerade weil es dann so plötzlich auch immer sehr ruhig war und einfach weder Musik noch gesprochen wurde. Und dann waren diese Wesen einfach da und haben irgendwas. Also Teletubbies war auch oft creepy, muss man einfach sagen.
Mega,
Das ist leider nicht mehr der Fall. Also da weiß ich auch nicht.
Aber die Teletubbies, wenn da keine Copyright-Sachen mehr drüber sind, sind doch auch eine richtig gute Grundlage für so einen Horrorfilm, oder? Oder die Masken, also die Gesichter als Masken, so wie bei Haus des Geldes oder irgendwie so, kann ich mir auch richtig vorstellen. Weil wenn die in so einem Horror-Kontext drankommen, diese emotionslosen, lächelnden, creepy Masken, kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ich habe auf TikTok, also mein Algorithmus auf TikTok ist mittlerweile sowieso komplett wasted. Da kommen auch des Öfteren mal Teletubby-Horror-Sachen.
Ach du Scheiße.
Also wirklich so richtig abgefuckte Scheiße. Also ja, das gibt es. Es existiert bereits im Internet. Also das ist jetzt nicht, ist jetzt vielleicht nicht eine Sache, wo man einen Film drüber drehen sollte. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das so unterhaltsam wäre. Aber es gibt auf jeden Fall schon so Fanmade-Sachen mit so richtig abgefuckter Scheiße. Also und die ziehe ich mir dann auch immer rein. Deswegen ist mein Algorithmus halt auch halt, wie er ist. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ja, Comeback des Jahres, Leute, da kann man sich schon mal freuen, dass Netflix gesagt hat, Teletubbies, das ist eine Sache, die müssen wir dringend wieder zurückholen.
Ja, bitte.
Schön.
Yes. Ja,
mit Staubsauger. Aber der Staubsauger hat eine neue Farbe.
Nein, warum das denn?
Ich glaube, der ist jetzt gelb statt blau. Warum, weiß ich auch nicht.
Warte, jetzt will ich aber mal ein Foto sehen.
Vielleicht wurden die verklagt, weil der zu sehr nach R2-D2 aussah oder so. Ich weiß es auch nicht.
Was ist das? Warum denn? Warum?
Oder der ist kaputt oder gestorben oder weiß ich ja nicht.
Falsches Color Grading aus Versehen. Ist gestorben. Ja, Leute, kleine Origin Story dazu. Der ist einfach gestorben, der Schauspieler. Der
Schauspieler in dem Staubsauger.
Nein, der Staubsauger an sich. Das war ein Staubsauger-Schauspieler. Und der lebt halt nicht mehr. Und dann mussten sie einen neuen casten.
Ja, und dann haben sie auch direkt gesagt, ja komm, also wir können jetzt nicht den blauen nochmal nehmen, jetzt muss er gelb sein.
Ja, eben. Oh Mann. Naja.
Ja.
Aber ich sehe auch schon hier die Röhren, die sehen auch schon wieder nach CGI aus, das ist ja auch scheiße.
Welche Röhren?
Ja, diese Röhren, die da aus dem Boden irgendwie rauskommen, so Lautsprecher.
Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, kann sein.
Ja, läuft gerade so ein Trailer.
Ja, aber was CGI ist, sind die, in der ersten Folge kommen auch Teletubby-Babys irgendwie vor.
Ja, aber das gab's schon mal. Das habe ich schon mal gesehen, dass die so nebenan auch irgendwie saßen. Beim Durchschalten hatte ich das irgendwie mal mitbekommen.
Ja,
mega creepy.
Aber in der ersten Folge gibt's ein tolles Lied über Seifenblasen. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben, Leute. Also wer Interesse hat an Seifenblasen.
Ja, geil.
Und an gelben Staubsaugern auf jeden Fall reinschalten.
Gebt euch klare Watch-Empfehlungen von unserer Seite aus.
Daumen hoch, 42 approved.
Die erste Folge,
eine Sache.
Die erste Folge hat übrigens 5,0 Sterne auf IMDb bekommen.
Ja, stabil, würde ich sagen. Stabil. Stabile Sache. Also muss man, ich frage mich, wer bewertet das?
6 Bewertungen.
Also da müssen ja Erwachsene hingegangen sein und gesagt haben, so, die erste Folge Teletubbies, die bewerte ich jetzt.
Habe ich gesehen. Es gibt sogar eine Review. Einer hat eine relativ lange Review geschrieben dazu. What the fuck?
Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, schreibst du halt Reviews über die Folgen von den Teletubbies.
Ja. Geil.
Vielleicht mache ich das auch demnächst. Es steht noch ein Pferd im Flur, ne? Was wir noch reinlassen müssen.
Ja.
Timon.
Ja.
Denn das habt ihr leider nicht mitbekommen, aber Timon hat ein Spiel verloren. In der verlorenen Folge von letztem Mal. Und zwar haben wir Plot-Twist gespielt und ich habe ihn. Also ich habe dich vernichtet, kann ich mal einfach so sagen. Das war wirklich, wirklich. Also eine Schlacht war das. Und du hast verloren und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jetzt endlich mal, ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir drüber reden, aber dass du endlich Ramazamba im Weltraum, Alien 2, die Fortsetzung vom großartigen Film von Ridley Scott aus dem Jahre 1980 schaust. Alien 2, die Saat des Grauens, kehrt zurück. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Timon, ich lasse dich nie im Stich, ich guck den einfach auf. Komm, scheiß doch der Hund drauf. Wir gönnen uns das jetzt einfach. Und tatsächlich sind wir drauf gekommen, als Alien auf unserer Toplist kam, die wir ja gleich noch besprechen. Also der Film ist offiziell leider nicht auf unserer IMDb-Toplist zu finden. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich verstehe auch nicht.
Ehrlich gesagt. Also, ich meine, die Grundlage war ja am Ende da.
Ja, also man muss jetzt noch mal kurz aufklären, für die Leute, die es gerade nicht checken, das ist nicht die offizielle Alien-Nachfolge. Das ist nicht Alien 2.
Aber du dachtest es.
Ich hatte den gesucht und habe den gefunden und dachte mir, das kann aber nicht sein. Der hat nur 3,6 Sterne. Es kann nicht sein. Ja, das ist so ein, ich weiß gar nicht, die Filme haben ja auch einen Namen, dass man die so ähnlich nennt, um quasi Leute. Ja,
Scam nennt man das einfach.
Ja, genau, zu scammen.
Kategorie-Scam.
Die denken, ja. Guck mal, hier, der neue Alien, da gehe ich mal rein. Und dann bekommst du aber die Saat des Grauens kehrt zurück vorgesetzt.
Großartig.
Italienische Produktion. Und ja, wir haben uns den beide angeguckt.
Ja, also man muss auch einfach, also um euch schon mal so ein bisschen heiß zu machen auf das, was jetzt kommt. Der Film war in Italien tatsächlich ein Erfolg, weil er wirklich als zweiter Teil von Alien vermarktet wurde.
Ja, ja.
Also der wurde wirklich als Alien 2 vermarktet, ein Jahr, wann kam Alien raus? War es 76 oder 79? Ich weiß es nicht mehr. Ein Jahr oder ein paar Jahre, nachdem der Film von Ridley Scott die Kinos erobert hat und wirklich ja auch, also der, was der Film alles mit sich gebracht hat, da haben wir ja schon drüber geredet. Aber ja, ein Kassenschlager, 200.000 Euro hat der Film umgerechnet gekostet. Dass sie alleine dafür, also alleine, normalerweise bezahlst du alleine dafür schon einen Schauspieler in einem Film, aber die haben einfach gesagt, wir machen einfach einen ganzen Film da draus. Und also was draus geworden ist, ist, also.
Ja, toll. Ich finde auch schön den einen Funfact bei Wikipedia steht da, dass 20th Century Fox mehrfach versucht hatte, die internationale Verbreitung zu verhindern, aber dass der Regisseur einen Roman mit dem Titel Alien aus den 30er Jahren gefunden hatte und deshalb konnte er alle Klagen gewinnen, weil er sagen konnte, ach guck mal hier, das gab's doch schon vorher, ihr habt gar keine Rechte an diesem Namen. Und dann konnte er machen, was er wollte.
Ich finde den Fakt aber noch viel, viel witziger, dass der, wie heißt der Regisseur, der von dem Film, der hat allen Ernstes seitdem The Descent, ich weiß nicht, den kennen die Horrorfans unter euch, kennen den bestimmt, ist tatsächlich ein sehr solider Horrorfilm und ein sehr, sehr beklemmender Horrorfilm, weil der handelt von, also wir reden gleich über den Inhalt des Films, ja, aber der hat einen ähnlichen Aufhänger wie Alien 2, die Saat des Grauens kehrt zurück und er klagt gerade tatsächlich dagegen, dass es ein Plagiat ist. Dass The Descent bei Alien 2 die Saat des Grauens kehrt zurück geklaut
sein.
Hat.
Das wird
obwohl
sein.
Offensichtlich er ja wohl von Ridley Scott die ganze
nein,
Scheiße.
Nein,
sich, also der hat nicht die Idee geklaut, aber also der hat sich schon da dran geklemmt, wie so ein kleiner Facehugger irgendwie, ne?
Ja, ich war aber ein bisschen irritiert, weil, also vergesst alles, was in Alien passiert ist, weil es hat nichts inhaltlich damit hier zu tun. In keinster Weise.
Eine Sekunde, eine Frage muss ich dir aber vorher noch stellen, bevor wir anfangen. Hast du den auf Prime Video geguckt?
Ja. Genau. Okay, und das gut. Muss man, du auch, oder?
Ja.
Okay, also man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, der Film ist eigentlich initiiert worden von der FSK. Und
ja, deswegen frage ich.
Wenn man den auf Prime guckt, dann fehlen, glaube ich, so 20 Minuten.
Ja.
Und das sind die 20 Minuten. Erstmal mit allen Horror- und Gore-Elementen, die rausgeschnitten wurden. Und zweitens sind das alle Elemente, die wichtig sind für den Plot. Und wo das Grauen, was zu sehen sein soll, zu sehen ist. Das wurde alles rausgeschnitten. Du siehst nichts
davon.
Ja, aber Timon,
in dem originalen Alien-Film siehst du das Alien ja auch eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Hat er sich ja dann schon, das haben die sich ja schon ein bisschen zum Vorbild genommen. Ja, es ist wirklich lächerlich.
Also
ne?
du musst hier irgendwie Fotos oder hier läuft gerade so ein Trailer irgendwie angucken, damit du überhaupt siehst, was wichtig ist in diesem Fall, weil dieser Film daraus besteht, dass du teilweise Leute irgendwo rumstehen hast und plötzlich fangen sie an zu schreien und rennen weg und du weißt nicht warum.
Ich fand's sehr faszinierend, weil ich das wusste. Ich wusste das nicht vorher.
Ja, ich auch nicht.
Ich habe den Film einfach geguckt. Ich habe zwischendurch mal während des Films ein bisschen auf Wikipedia gesurft und habe gesehen, Länge 92 Minuten. Und dann so, warte mal, der Film geht aber hier jetzt gerade nur 72 Minuten. Warte, wo sind die anderen 10 Minuten oder 20 Minuten hin? Gucken wir mal weiter. Und dann haben sich immer mal wieder so Szenen aufgetan, wo plötzlich alle panisch geschrien haben von jetzt auf gleich und irgendwie nichts passiert ist.
Ja,
das ist so absurd. Die haben wirklich die Kills einfach rausgeschnitten.
Kurze Prämisse erstmal, damit ihr wisst, worum es geht.
Ja.
Es gibt eine Gruppe von Leuten, die noch relativ jung, alle lustige Truppe. Das sind Höhlenforscher. Und die gehen auf eine Höhlenexpedition und finden da irgendwie vorher noch so einen coolen blauen Stein. Und in der Höhle merken sie, okay, hier ist irgendwas. Und dann kommt dieses Wesen und ist sehr brutal, was wir nicht sehen konnten.
War total brutal.
Ich sehe aber zum Beispiel hier gerade in diesem Trailer, der bei IMDb nebenbei läuft, es gab wohl eine Szene, wo einem der Kopf abgetrennt wurde. Wusste ich nicht. Keine Ahnung. In unserer Version, wie gesagt, schreien einfach Leute und dann ist plötzlich Heckmeck.
Also ich habe hier den Schnittbericht von schnittberichte.com, interessanterweise, wo ich verkackt dich jetzt.
Kreativ.
Nicht brechen.
Kreativ. Ja.
Ja, schnittberichte.com ist tatsächlich in dem Bereich, so, wenn es um indizierte Filme geht und so, eine sehr gute Anlaufstelle, kann ich empfehlen.
Aber, wenn ich einen Schnittbericht sehen möchte, dann würde ich auch bei schnittberichte.de gucken.
.com. Und das fängt jetzt schon damit an, also der erste wichtige Cut, also da werden auch einfach teilweise 5 Sekunden weggeschnitten bei irgendwelchen Gesprächen, wo dann über irgendwas geredet wird, aber ich glaube, der erste wesentliche Schnitt, das sind schon mal 90 Sekunden, die fehlen, es ist ein Mädchen zu sehen, das an einem Strand liegt und einen pulsierenden Stein findet, da war dann auf einmal Cut, das ist noch ein Cut gewesen, den konnte ich akzeptieren, weil oft werden solche Cuts ja auch absichtlich gesetzt, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Tatsächlich war aber in dem Film das, dass sie quasi auf dem Boden kauert, irgendwann ihre Mutter zu ihr kommt und dann ihr halbes Gesicht einfach fehlt von dem Kind. Also der Film ist wirklich im Original wohl sehr brutal gewesen. Die Indizierung kam nicht von irgendwo. Die Indizierung wurde aber schon lange wieder aufgehoben, 2017 nämlich. Und es gibt jetzt eine FSK 16-Version, der ungeschnitten ist. Und da frage ich mich so, wieso hält Prime Video diese Version weiterhin bei sich auf den...
Das ist eine gute Frage.
Aber immerhin hat überhaupt irgendjemand den Film gelistet gehabt, ne? Also das muss man halt auch sagen.
Ja, das war aber auch leider die einzige Variante, diesen Film zu gucken. Also wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit.
DVD kaufen, natürlich.
Genau, also ja, das schon. Genau. Aber kein anderer Streamingdienst hat jetzt den Film in einer ungeschnittenen Version angeboten.
Ja, aber der Film ist halt einfach purer Trash. Also mein Highlight war einfach... neben der Tatsache, dass die einfach eine Höhlentour machen, also die gehen in eine Tropfsteinhöhle, klettern da runter. Du verstehst auch, ich weiß nicht, ob es an der Schnittfassung liegt, aber ich persönlich habe nicht verstanden, wieso A, die Hauptdarstellerin oder die Protagonistin telepathische Kräfte hat. B, warum ja. Am Anfang das Thema Weltall, also ich glaube, das Thema Weltall wurde nur kurz angeschnitten, damit man irgendwie nachvollziehen kann, wo diese Steine
genau,
herkommen.
Es gibt so eine Side-Story, die immer wieder erwähnt wird, die man nie sieht, dass irgendwo zwei Astronauten in einer Raumkapsel sitzen und verschwunden sind oder sowas. Ist alles vollkommen egal. Und die Protagonistin ist am Anfang auch in so einem Fernsehinterview.
Also geht auch wirklich so, wir legen jetzt los. Schön, dass sie da sind. Und dann kriegt sie plötzlich Kopfschmerzen, ist das Interview abgebrochen. Und dann ist die Szene auch eigentlich komplett hinfällig.
Es ist überhaupt nicht wichtig für die Handlung. Kein Unterschied macht das.
Und solche Szenen gibt's immer und immer wieder. Also irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Leuten. Du hast eigentlich das Gefühl, du verfolgst, gerade in dieser Schnittfassung, du verfolgst da Leute auf einer Höhlentour. Und wie gesagt, mein Highlight war einfach die Szene, wo die da in der Höhle ankommen, unten drin sind und da original Felsen aus Pappe stehen. Ja,
aber das wurde,
zweidimensional gedruckte Felsen.
Aber es wurde auch in der Höhle gedreht, tatsächlich.
Es wurde auch in, ja, das war ja der größte Witz. Es waren überall Steine, aber die haben einfach aus Pappe, die haben auf Pappe, auf eine geraden Pappfläche, haben die einen Stein gedruckt und den dahingestellt. Und man hat es eindeutig gesehen. Da,
ja, Marcel, komm.
Weil, aber warum?
200.000 Dollar, da war nicht so viel Geld über.
Die hatten doch Steine da. Warum, warum drucken die Steine aus und nehmen die mit in eine Höhle? So, das ist wie, als wenn du, keine Ahnung, an den Strand gehst und legst da erstmal eine Plane aus, auf der Sand gedruckt ist. So, das ist.
Ja, keine Ahnung.
Aber fand, ich musste sehr lachen. Aber alles in allem.
Ja, es war auch einfach scheiße. Film, also, es war wirklich scheiße.
Es war Trash durch und durch.
Ich glaube auch, selbst wenn diese ganzen Szenen, die ich jetzt hier nochmal sehe, die ich durchaus gerne gesehen hätte, damit der Film ein bisschen Sinn macht. Ja. Ich glaube, der Film wäre nicht besser geworden. Du hast, ganz komisch, was auch rausgeschnitten wurde, war eine Sexszene. Es gab wohl in unserer,
was?
Ja, es gab in unserer Version gab es so kurz Brüste zu sehen, weil ja, die Leute in der Höhle irgendwie ihr Zelte aufschlagen.
Stimmt, die random Boobies auch noch.
Genau, und ja, offensichtlich gab es dabei eine Sexszene, die auch rausgeschnitten wurde. Und ich frage mich, warum gab es diese Szene? Die trägt überhaupt nicht zur Handlung bei. Warum musste das da reingeschnitten werden?
Ja, ganz besonders, warum zelten die in der Höhle? Wie lange waren die in der Höhle? Also du hattest auch überhaupt gar kein Zeitgefühl. Die sind da reingekommen und durch diese ganzen Cuts hattest du auch einfach keine Ahnung, wo sind die denn gerade? Warum sind die überhaupt in dieser Höhle drin? Was wollen die da?
Geil fand ich auch, weil ich glaube, sie wussten selber nicht, weil geil fand ich auch, dass die Gruppe sich am Anfang aufmacht. Die haben erst auf so einer Bowlingbahn gechillt, was auch voll egal war. Und dann fragt einer auch so, ja, wo ist denn die Höhle eigentlich? Wo ich mir denke, Bro, du wirst da mehrere Tage sein, du bist Höhlenforscher. Warum weißt du nicht, wo die Höhle ist, wo du hingehst?
Und außerdem sind die 1000 Kilometer dafür gefahren. Ich habe nachher mal geguckt, die haben von 600 Meilen gesprochen, das sind knapp 1000 Kilometer. Die fahren dann einfach random da 1000 Kilometer, um was machen die da? Was wollen die denn erforschen?
Gar nichts.
Und dann ist die telepathische Frau auch irgendwie noch dabei und die kann dann irgendwie, warum hatte die Telepathie?
Aber es war auch,
das habe ich auch.
Es war aber auch richtig casual einfach so, ja, du hast doch telepathische Kräfte. Also vielleicht liegt's daran, so vielleicht kannst du Kontakt mit denen aufnehmen.
Ja, so, hat sie aber nie. Zumindest haben wir es nicht gesehen, weil immer wenn die Musik ein bisschen aufregender wurde, wusstest du, 3, 2, 1, Cut und plötzlich sind die weggerannt, so, aus irgendeinem Grund. Keiner wusste wieso. Und es wurden auch immer weniger Personen. Also, ob die da wirklich gestorben
ja,
sind,
ja,
können wir nicht nachvollziehen.
Wie gesagt, wenn du bei, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das bei IMDb selber das Video? Also, man sieht hier so ein paar, ja, ich weiß nicht, ob man Score nennen sollte, aber so Effektsachen.
Splatter.
Ja, so Splatter-Effekte. Da weißt du aber auch schon, okay, das wird's einfach sein. Irgendwie so ein Viech, was auch nicht näher zu sehen ist, tötet halt die einzelnen Leute in der Höhle.
Ach ja.
Warum waren die am Anfang in der Bowlinghalle? Warum war das jetzt wichtig?
Das ist wichtig fürs Ende gewesen, weil einer der letzten Szenen hat, ich fand's auch super faszinierend, wie.
Ja, aber warum musste das am Ende in dieser Bowlinghalle sein? Also, am Anfang.
Warum?
Ja, also.
Du fragst echt warum? Also, faktisch gesehen glaube ich einfach, dass, wenn man sich die Szene genau anguckt und analysiert, wird man merken, dass die Spannung, die da, also ne, man sieht das Vieh ja einfach nicht, man sieht ja auch nicht also die Splatter-Effekte, aber die Frau rennt ja irgendwann panisch durch die Gegend.
Mhm.
Und hast du mal mitgezählt, wie viele Umschnitte auf unnötige Bowling-Elemente es gibt?
Ja.
Also wie zum Beispiel ein Kegel wieder aufgestellt wird, eine Kugel kommt rausgerollt, dann wird wieder ein Kegel, dann irgendwie die Technik hinter den Kulissen, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Also
diese komplette
Bowling-Bahn in allen Facetten einmal gefilmt. In jedem Winkel gab es irgendwelche Szenen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten. Und die haben immer wieder Szenen davon eingespielt. Die Frau rennt weg und plötzlich wird ein Kegel wieder aufgestellt. So, ja, okay, trägt wirklich zur Spannung bei, muss man sagen.
Ja, ich glaube, es war tatsächlich einfach Strecke machen. Ne? Die mussten irgendwie mit ihren 200.000 Dollar diesen ganzen ja, Film füllen und dann filmst du halt 10 Minuten die Bowlingbahn, damit du irgendwie Material hast.
Doch diese unnötigen langen Einstellungen, ne? Also, ich glaube, bei der ersten Leiche war es wirklich so, da ging eine Kamerafahrt von der Frau, die gesehen hat, super langsam. Die ging bestimmt eine Minute, die Kamerafahrt. Über die ganzen Körper in Nahaufnahme lang. Und dann kurz bevor das Ende kam, Cut. Weil man natürlich nicht sehen durfte in der geschnittenen Version, wie der Kopf aussieht.
Ja, genau. Also die Szene an sich hatte gar keinen Mehrwert. Du hast nichts davon erfahren. Es war einfach nur langweilig.
Also, ich glaube, wir können den Umfang gar nicht in Worte fassen, was genau wir da gesehen haben. Aber es war, ich glaube, unzensiert ist es schon ein Trash, ein Trash-Perle, die man, also wenn man auf Trash-Filme steht, ich glaube, da hast, wirst du Spaß mit haben, aber die geschnittene Fassung, das war wirklich ein Level, es war fast unerträglich. Immer wenn es anfing spannend zu werden, haben die einen Cut gemacht, wo es dann nicht mehr spannend war.
Vor allem dieses Monster besteht ja wirklich, ich gucke mir gerade nämlich ein Video an, parallel. Es gibt bei YouTube ein Video, was wohl alle Todesszenen beinhaltet. Da kann man sich also nochmal angucken. Das Alien oder das Monster bestand aus einem blauen Stein. Und das, den haben die so mitgenommen und da war dann dieses Ding irgendwie drin. Es war ganz komisch, ey. Nee.
Ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir da reingucken. Alien 2, Ramazama, in der Höhle drinne, großartiger Film.
Ach, guck mal, nee, das war, der blaue Stein war quasi das Ei und dann kommt das Alien aus. Aha, guck mal.
Ja, die haben sich ja schon mal bei gedacht wahrscheinlich, ne? Also so ist es
nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, guck mal, jetzt mal, mit den Szenen macht's aus. Guck mal, der Mann verliert seinen Kopf jetzt, weil das Alien das abgebissen hat.
Aber ich muss auch ganz, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie wär's gewesen? Du lebst, denk mal zurück, du lebst so Ende der 70er Jahre. Du siehst im Kino Alien von Ridley Scott und denkst dir, was für ein fantastischer Science-Fiction-Horrorfilm. Und dann ein paar Jahre später im Fernsehen der Trailer oder zumindest irgendwo ein Poster, der zweite Teil. Und du denkst dir, Wahnsinn, es geht endlich weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und gehst ins Kino und siehst dann diesen Film. Ich würde gerne wissen, an welcher Stelle den Leuten aufgefallen ist, dass das nichts mit dem ursprünglichen Film zu tun hat.
Ja, denkst du, die Leute waren so blöd und haben nicht mal irgendwie auf den Regisseur oder so geguckt?
Der Film war in Italien sehr, sehr erfolgreich.
Ja, aber die sind ja bestimmt nicht da rausgekommen und haben gesagt, boah, was ein geiler Film.
Nö, das nicht. Aber scheinbar haben sie auch nicht Geld zurückverlangt. Also irgendwie, irgendwas ist da schiefgelaufen irgendwie mittendrin. Aber vielleicht ist das auch so derselbe Effekt wie bei Smile gewesen. Ne? Also einfach, keine Ahnung, du gehst ins Kino, findest den Film scheiße und denkst dir einfach, ja, blöd gelaufen.
Ja, kann sein. Also hat sich auf jeden Fall für die Macher gelohnt. 10 von 10, gerne wieder, können wir nochmal im Podcast machen.
Auf jeden Fall. Jetzt nächster Film wird Alien 3. Der Rambazamba ist zurück.
Jetzt wird geheiratet. Aber schön, froh darüber, dass wir diese Erfahrungen gemeinsam teilen konnten und beide da durch.
Ich hätte den gerne mit dir zusammengeguckt, muss ich sagen. Ja. Das wäre schon herrlich gewesen. Also es war sowas von absurd.
Das stimmt.
Sehr, sehr schön.
Irgendwann machen wir das
mal. Aber im Vergleich wie hieß der Film nochmal? Teen Wolf 2, den ich gesehen hatte. Der war schon stärker. Also
Teen Wolf war stärker.
Ja, das war die allergrößte Scheiße. Also das war wirklich sogar von den Dialogen her noch absurder.
Moment, was war jetzt die größere Scheiße?
Teen Wolf, also positiv oder negativ gesehen?
Also welchen Film fandest du schlechter?
Ja, schlechter fand ich offensichtlich jetzt Alien 2, okay. Einfach weil er so zerkattet war. Aber ich meine, so vom Trash-Faktor her war Teen Wolf 2 auf jeden Fall besser, weil du da die ganze Zeit nur dachtest, was geschieht
hier? Aber ich glaube, Teen Wolf hat sich ja auch nicht ernst genommen, oder?
Ja, der Film auch nicht. Du hast so oft Szenen gehabt, wo die Schauspieler einfach in dramatischen Momenten einfach gegrinst haben. Mal abgesehen von der deutschen Fassung, wo ich mir immer noch sehr sicher bin, dass da einfach Synchronsprecher mehrere Rollen gesprochen haben. Aber
ja, die Dialoge waren auch richtig so 80er-mäßig, ne?
Ja, wieso weiß ich auch nicht. Wie so ein Heimvideo.
War alles egal. Komisch.
Reden wir mal über was Schönes, Timon.
Ja.
Unsere Toplist auf IMDb, die Toplist der besten Filme aller Zeiten auf IMDb. Ja. Genau. Haben wir heute auch natürlich wieder mit dabei. Das war, also ich möchte nur noch mal festhalten, das war jetzt kein Film unserer Toplist, auch wenn das fast so klang. Ne? Also hat uns genauso viel gegeben. Wir sind mittlerweile auf Platz Nummer 6 und jetzt habe ich's, ist egal, du sagst es gleich nochmal. Auf Platz 56 und da wollte ich wollte eigentlich auf die andere Liste eigentlich kurz eingehen, denn wir haben auch eine Liste. Die Meta-Liste, die alle bekannten Bewertungsplattformen im Internet nochmal zusammenfasst und wirklich die besten Filme aller Zeiten aufzulisten. Und da ist auf Platz 56 der Film Some Like It Hot, also Manche mögen es heiß, mit Marilyn Monroe von Billy Wilder aus dem Jahr 1959.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Billy Wilder ist eine Sache, die habe ich so noch nie aktiv wahrgenommen, aber ich bin auch kein Rom-Com-Fan, ne? Das ist so, ja. Genauso wie hieß der andere nochmal, der da seine 17-jährige Stieftochter geheiratet hat. Nee, wie heißt der Typ nochmal? Woody Allen. Nee, Woody Allen ist das der, boah, Alter. Woody Allen? Ja, es ist Woody Allen. ich weiß nicht, ob da seine 17-jährige Tochter geheiratet, der war irgendwas mit Tochter geheiratet oder irgendwas Familie oder zu jung, irgendwie sowas. Frag mich nicht, ich habe mich da nie mit beschäftigt, aber der gehört da auch zu. Der ist ja auch eigentlich relativ bekannt für seine romantischen Filme, aber keine Ahnung.
Okay. Ja, ich hatte nur noch mal kurz als Fun Fact eingestreut, dass der richtige Alien 2 auch irgendwann noch auf unserer Liste kommen wird.
Das war doch der richtige Alien 2.
Ja, dann der Abklatsch. Also
Ja, dachte ich mir fast.
Weil ne, Alien 2 kam,
das nicht auf sich sitzen lässt.
Alien 2 kam 6 Jahre später. Also
Plagiat.
Tja, würde ich verklagen.
Ja, warum? Das wäre witzig gewesen, wenn er dann Ridley Scott verklagt hätte, dass er ihm nachgemacht hat.
Boah, es wäre auf jeden Fall gute PR gewesen für den Film.
Schon, durchaus. Aber was haben wir jetzt, Timon, hier?
Platz Nummer 56. Django Unchained aus dem Jahr 2012 von Quentin Tarantino.
56th place. Django Unchained from the year 2012. And the director is Quentin Tarantino.
Ja, wieder ein Tarantino-Film. Der zweite müsste es, glaube ich, sein, ne? Auf der Liste. Wir hatten.
Erst, ja.
Wir hatten relativ weit oben auf Platz, jetzt lass mich nicht lügen, 8, Pulp Fiction. Und jetzt kommt genau. Django.
Django. Ja, wie fangen wir an? Ich meine, also für mich ist Django Unchained eigentlich ein Film.
Lass mich ganz kurz anfangen mit dem Kurzzusammenfassungstext.
Mach mal.
Da wissen nämlich alle, worum es geht. Mit der Hilfe eines deutschen Kopfgeldjägers macht sich ein befreiter Sklave auf dem Weg, seine Frau vor dem brutalen Plantagenbesitzer in Mississippi zu retten.
Ja.
Ja, das ist eigentlich alles.
Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht weiter. Django Unchained. Ja, Entschuldigung, jetzt muss ich erstmal wieder den Faden kriegen. Ist tatsächlich, glaube ich, für mich, lass mich überlegen, war das der Start für mich mit Tarantino? Ich bin
schon
mir nicht
so
mehr
ein bisschen,
sicher,
oder?
Also ich glaube, der hat viele, viele Leute wieder zurückgeholt, weil Tarantino macht halt schon etwas sehr kontroverse Filme in gewisser Hinsicht. Wobei, nee, Inglourious Basterds war vorher, da habe ich, glaube ich, mit Tarantino angefangen. Ich glaube, Inglourious Basterds habe ich im Kino gesehen und dann hat es mich irgendwie gepackt und dann war Django quasi so der erste richtige, den ich danach nochmal mit dem Vorwissen mir angucken konnte. Und ich liebe den Kerl. Also Tarantino ist bis heute mein Lieblingsregisseur. Ich kann eigentlich mir jeden Film ständig immer und immer wieder angucken. Also dieses völlig übertriebene, überzeichnete lieb ich einfach an ihm. Dieses, also da ich wie gesagt, ich habe jetzt vorhin Alien 2 geguckt und auch noch mal durch Django mich durchgeklickt, um noch mal so ein bisschen so ein paar Impressionen reinzukriegen. Und da denke ich mir so, warum war Alien 2 indiziert so? Das, ja, weil bei Django in der ersten Szene explodiert einfach ein Kopf direkt. Also es ist so, aber es ist einfach Tarantino, wie er leibt und lebt. Er überzeichnet seine Sachen einfach sehr, sehr gerne. Und er versteht auch einfach etwas Art-styligeres, ist auch Blödsinn. Mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein. Aber Genres, die normalerweise nicht so für jeden was sind, in die Popkultur zu holen.
Ja, du merkst auch, wie er geprägt wurde. Also ich würde sagen, Django ist eigentlich ein richtig klassischer Western.
Absolut.
Und du hast aktuell ja gar nicht so viel Western, die so gut funktionieren. Und dafür war Django ja sehr kommerziell erfolgreich. Das war auch der erste Film von Tarantino, den ich gesehen hatte. Und deshalb musste ich da auch noch so ein bisschen warm werden mit ihm, auch wenn ich den Film sehr gut fand. Aber zum Beispiel, das Ende war ja schon etwas überladen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also irgendwie Leute werden getroffen und fliegen plötzlich um die Ecke oder was.
Aber ich lieb's einfach. Oh. Dieses völlig drüber. Es ist einfach geil.
Ja,
es ist einfach,
Körper platzen, schießt Blut überall. Und ich saß da und dachte mir so, warte mal, also bis dahin hat's ja noch Sinn gemacht, aber jetzt irgendwie. Aber ich glaube, da muss man erst ein bisschen reinfinden. Ich bin leider nicht so ein ganz großer Tarantino-Fan wie viele andere Filmfreunde. Also ich habe nicht alles gesehen von ihm, aber manchmal ist es mir so ein bisschen sehr artsy, weißt du? Dass er auch deswegen halt gefeiert wird, weil er eben so ein bisschen anders ist.
Ja, er kombiniert halt, wie ich gerade meinte, er kombiniert halt so bestimmte Filmelemente, die du eigentlich nur in, ja, doch sehr hochwertigen, auch schweren Produktionen findest, mit deutlicher Popkultur. Also sehr einfachen, prägnanten Charakteren mit dem gewissen Style. Also es fängt ja bei Kamerafahrten an. Ja,
man muss aber auch gucken, dass man sich darin nicht verliert. Also ich hatte das Gefühl, zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood hat er es halt sehr auf die Spitze getrieben und dadurch hatte der Film so eine so eine Dynamik, wo ich mir dachte manchmal so, oh ja, okay, weil der geht ja, glaube ich.
Ja, ich hab's aber geliebt, genau das habe ich geliebt. Also gerade Once Upon a Time in Hollywood oder The Hateful Eight, die leben von ihren Dialogen und die Tarantino-Dialoge sind oft einfach sehr, sehr absurd. Also, dass sie über Themen reden, die einfach gar keinen Mehrwert bieten für den Moment. Oder dass du halt einen Dialog hast, der über, zum Beispiel Pulp Fiction, dieser Dialog im Auto über die Hamburger. Ja, ja. Das ist halt komplett absurd.
Das kreiert
überhaupt nichts in der Thematik, aber es passt wie Arsch auf Eimer, weil er alles irgendwie miteinander kombiniert und es doch sich sehr zusammenfügt.
Das ist ja auch das, was irgendwie so Kult und popkulturell fördert. Also wenn du nur Elemente hast in einem Film, die Handlung vorantreiben, die dann später aufgegriffen werden, wo du dir denkst, ah, okay, deshalb wurde das eingebaut. Dann hast du halt nie so coole Easter Eggs, Side-Effekt-Sachen. Das finde ich immer ganz schön. Ich fand Django leider auch einen Ticken zu lang. Also ich habe das Gefühl, so manchmal würde es dem Gute, wenn es ein bisschen knackiger wäre, aber ist halt auch nur meine Meinung.
Ich genieße jede Minute, aber ich bin, wie gesagt, auch Fanboy. Ich glaube, da bin ich der für eine objektive Meinung der falsche Ansprechpartner.
Aber ich bin auch großer Fan von Christoph Waltz, also was dieser Mann da teilweise rausholt. Ich fand, muss leider sagen, Inglourious Basterds ist mein Lieblingsfilm von Tarantino, den fand ich halt noch besser. Da finde ich seine Rolle auch noch geiler, aber auch hier spielt er eine sehr, sehr coole Rolle. Ich finde auch DiCaprio sehr, sehr cool, gerade auch die Szene, wo er sich Fun Fact-mäßig wirklich verletzt hat, wo er sich die Hand so aufgehauen hat und trotzdem weitergeactet hat. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das nimmt so vorweg, welche Rolle er indirekt in Once Upon a Time in Hollywood spielt. Weil er ja auch da so ein Western-Typ werden soll, der den Bösewicht spielt, wo gesagt wird, ja, wenn du den Bösewicht spielst, dann ist deine Karriere vorbei. Und genau das hat er ja vor Jahren hier vorher schon gemacht, nämlich ein Western produzieren, wo er der Bösewicht ist.
Ja, ja. Aber ja, das, wie gesagt, wenn du jetzt schon über die Besetzung redest, also allgemein, also ich finde auch, Tarantino holt gefühlt immer das meiste aus allen Schauspielern raus.
Ja.
Also du hast bei den Tarantino-Filmen oft einfach das Gefühl, du hättest die Person, also den Schauspieler, ob es jetzt DiCaprio ist, was natürlich eigentlich nicht stimmt, aber es fühlt sich zumindest so an, DiCaprio ist oder Christoph Waltz oder Jamie Foxx oder wen auch immer, hast du das Gefühl, die spielen sich da gerade die Seele aus dem Leib. Die fühlen den Charakter, die sind einfach, die waren noch nie so grandios wie in dem Moment. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich kamen im Nachhinein auch noch viele andere groß. Also hier Wolf of Wall Street hat Caprio auch großartig gespielt.
Aber ich glaube,
also,
das Geile ist halt bei Tarantino-Filmen, dass du auch wirklich Charaktere zu spielen hast. Also wenn du jetzt so einen Revenant spielst, dann
ja, das stimmt schon.
Dann bist du halt so ein Typ, der überlebt. Aber hier hast du ja einen mit vielen Facetten. Du musst dich erstmal in den Charakter hineinversetzen. Wie bewegt er sich? Welche Art hat der? Was für Werte vertritt er und sowas? Das hast du halt sonst nicht so ganz, weil du auch so sehr dialoglastig arbeitest hier eben.
Und jeder Charakter macht für sich Spaß. Das ist auch noch mal so eine Sache, ne? Also du verfolgst gerne jedes Gespräch, jede Storyline von jedem Charakter für sich. Egal, ob er jetzt gut oder böse ist, gerade in der Thematik, die du halt hier hast. Ne? Also es geht ja auch viel, also hauptsächlich ums Thema Sklaverei.
Finde ich aber auch gut, dass also Tarantino mit so einem Standing dann so ein ernstes Thema eigentlich aufgreift und auch nochmal zeigt, natürlich in sehr überzogenen Art und Weise von Django, ne? Also dass ein befreiter Sklave plötzlich da auf dem Pferd einreitet auf dieser Farm, was das eigentlich früher alles bedeutet hat, in dem Land, in dem man hier gerade lebt.
Absolut, absolut. Ich hab auch mal ein Interview gelesen, ich glaube, Jamie Foxx meinte mal, also natürlich hast du halt viele Momente, wo du auch lachen kannst, aber du hast auch viele Momente, wo dir wirklich der Kloß im Hals stecken bleibt. Gerade, ich weiß nicht, wie oft das N-Wort gesagt wird, aber gerade in solchen Momenten denkst du halt oft, also es wird natürlich schnell, hast du es im Ohr drin und nachher blendest du es einfach nur noch aus, ne? Dass es halt immer und immer und immer und immer wieder gesagt hat. Aber dir wird auch oft diese Brutalität wieder klar, die ja auch leider tatsächlich passiert ist.
Ja, oder also auch diese Kämpfe, wo Sklaven gegeneinander antreten müssen, einfach auf Leben und Tod, was ja auch so
ist. Also diese ganze Sklavengeschichte da, die damals gang und gäbe war, die wird halt hier überhaupt in keinster Weise beschönigt. Also da wird wirklich die Kamera komplett draufgehalten, ob da jemand ausgepeitscht wird oder die Sklavenkämpfe oder wie auch immer. Aber gleichermaßen hast du halt auch einen heftigen Revenge-Movie, yo, um genau diese Charaktere zu bestrafen für das, was sie tun. Ne? Also das ist ja auch so ein Stilelement, was Tarantino oft, also ob es jetzt Kill Bill ist oder Death Proof hat er ja auch mitgewirkt. Wie hieß er nochmal? Jackie Q? Nee, wie hieß er? Ist egal. Er hat ja eigentlich in fast all seinen Filmen irgendwie auch dieses Rache-Element mit drin, wo es dann immer darum geht, dass dieses Gefühl, was man hat, dass man, wenn man Ungerechtigkeit sieht, einfach wirklich selber zur Peitsche greifen will und dann sich dafür revanchieren will, was da passiert ist. Und das treibt er halt einfach auf die Spitze und halt mit so einer übermäßigen Brutalität, die so drüber ist, dass sie schon wieder Spaß macht. Also nicht so hyperrealistische Brutalität, wo du dir nachher echt die Augen zuhalten musst und sagen musst, nee, sondern es ist wirklich einfach, da explodieren einfach Köpfe, da fließt Blut in Maßen einfach so dermaßen übertrieben, dass du einfach nur Spaß auch irgendwie dabei haben kannst, wenn du aufs Blätter stehst, ne? Also es übertreibt's einfach und das ist halt das Schöne.
Ja, das stimmt. Ich musste gerade noch daran denken, weil ja in dem Film auch zeitgeschichtlich sehr oft die N-Bombe gedroppt wird, dass DiCaprio, glaube ich, mal irgendwie die Dreharbeiten pausiert hatte und meinte zu oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Der Schauspieler. Jetzt habe ich seinen Namen.
Wer jetzt? Jamie Foxx? Oder?
Nee, der andere.
Samuel L. Jackson?
Ja, genau.
Christoph Waltz.
Samuel L. Jackson meinte so, ey, sorry, es tut mir so leid, irgendwie, ich krieg das nicht hin. Und er meinte, komm, ey, reiß dich zusammen, ich habe das schon so oft gehört, wir sind jetzt hier am Set, ich weiß, du meinst das nicht so, das ist nur deine Rolle, wir kriegen das schon hin. Weil ich weiß, wie
ich stelle mir das auch echt schwierig vor, ne? Also du hast ja da wirklich Leute, die da wirklich geschichtlich mit verankert sind und du musst es immer und immer und immer und immer wieder sagen.
Ja, du spielst ja den Rassisten. Du spielst gerade einen, der ist richtig. Rassist, so der hat Sklaven, die auf seiner Farm irgendwie arbeiten müssen. Ich weiß auch nicht, ich habe mir manchmal gedacht, so der Film ist von 2012. Wenn man den jetzt heute drehen würde, wird der, glaube ich, auch ein ganz schönes Twitter-Echo bekommen, weil.
Ja, also ich meine, polarisiert hat er damals schon und polarisieren tut eigentlich fast jeder Tarantino-Film auf seine Art und Weise. Muss man ihm auch lassen, das ist so sein Merkmal. Immer wenn ein neuer Tarantino-Film rauskommt, dann gibt's immer eine Debatte. Ich glaube, bei Once Upon a Time in Hollywood war es vielleicht schon wieder die Debatte, dass es nicht geschichtlich korrekt abgelaufen ist, genauso wie bei Inglourious Bastards. Weiß ich nicht. Also irgendwie muss man da immer drüber diskutieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass dadurch, dass man Tarantino ja mittlerweile auch kennt, weiß, wie er tickt und auf welcher Seite er am Ende steht, dass man halt die Kritik vielleicht dann nicht in dem Maße, ja, dass da nicht so ein Shitstorm kommt, wie man es halt von anderen Sachen kennt, weil
ja, das ist dieses Art-Standing, was er hat. Also damit kannst du es halt verkaufen.
Ja, genau. Und es ist ja auch in dem Maße, er steht ja für die richtige Seite in dem Sinne. Und leider bildet er halt mit dieser N-Wort-Geschichte einfach die Zeit damals ab auch, ne? Natürlich ist es vielleicht auf die kurze Distanz, also auf die 3 Stunden, die der Film läuft, doch recht häufig vorgekommen. Aber am Ende redet er hauptsächlich mit Sklavenhändlern. Er redet viel mit, ja, eigentlich nur mit Sklavenhändlern, ne? Oder irgendwelchen Rassisten, die da in den Südstaaten rumhängen. Ich liebe übrigens immer noch diese Szene mit dem Kuckucks-Clan, die ihre Masken noch nicht fertig haben und die einfach dann diese Diskussion, dass die Frau da die Masken und dann, ja, wir müssen jetzt festhalten, sie hat das schon gut gemacht, aber tatsächlich nicht wirklich so gut. Wir sehen halt nichts durch die Masken. Also, das sind so Dialoge, so einfach großartig. Er ist immer sehr nah an einer Kippe, ne? Also es könnte auch jeden Moment mit dem falschen Satz auch in eine andere Richtung laufen. Gerade diese Problematik, aber er schafft es halt durchgehend, immer den richtigen Tonus zu finden, finde ich. Und da nicht nur halt auch die Brutalität der ursprünglichen Geschichte darzustellen und diese ja, fast schon, nicht nur fast schon, das ist eine Tragödie, was da passiert ist oder was mal war, aber auch gleichermaßen das Ganze auch unterhaltsam zu verkaufen und auch filmisch einfach großartig darzustellen. Und ja, einer meiner großen Vorbilder tatsächlich. Also wenn ich mal irgendwann schaffe, einen halbwegs aufregenden, unterhaltsamen und optisch großartigen Film wie Tarantino zu drehen, auch von den Dialogen, wie gesagt, ich verliere mich in den Tarantino-Dialogen. Das ist unfassbar geil, wie er diese Dinge schreibt. Ja, das von einem kleinen Fanboy hier mal an der Stelle.
Props von Marcel und von mir natürlich auch an dich, Quentin. Hast du gut gemacht. Mein heimlicher Star ist übrigens der große Wackelzahn, der oben auf dem auf der Kutsche von Christoph Waltz ist.
Weil es, das ist auch so ein geiles Design von dieser Kutsche einfach.
Ja, mit so einer Feder oben dran, dass der so wackelt beim Fahren. Also auch so bescheuert, aber dann auch gleichzeitig irgendwie witzig.
Ikonisch. Er schafft es einfach so oft in seinen Filmen, diese ikonischen Symbole, ob es jetzt der Titty Twister ist, wobei er den mit Robert Rodriguez ja zusammen gemacht hier, wie hieß der Film nochmal, From Dusk Till Dawn, oder du hast halt natürlich Pulp Fiction, wo du einfach allein mit den Anzügen und den Burgern und einfach, es ist unfassbar, unfassbar geil. Und ich hoffe, dass da noch viel kommt. Er selber hat ja, glaube ich, gesagt, dass
einer
kommt jetzt noch und er ist gerade an irgendeiner Serie dran. Ich habe aber den Aufhänger vergessen für die Serie.
Ja, ich weiß, also denkst du wirklich, er zieht diese Sache durch, dass er, wie viel hat er gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube 7 oder 8 wollte er maximal machen.
Ja, und ich glaube, einer wäre noch über und dann hat er gesagt, macht er keine mehr. Wobei ich mir das nicht vorstelle. Ich
schon zutrauen.
Ich kann es mir aber doch nicht vorstellen, wenn du dann, also du brennst doch für die Kunst und wenn du irgendwie so ein richtig geiles Drehbuch zu Hause liegen hast, so eine richtig geile Idee, dass du dann sagst, nee, ich habe jetzt schon so viele gemacht, jetzt mache ich keinen mehr. Oder ob du dann sagst, komm, ich trommel nochmal alle Jungs zusammen, wir machen es doch mal.
Ich weiß nicht, wirklich nicht. Ich könnte mir das bei ihm tatsächlich vorstellen. Aber ich könnte das, bei ihm muss man halt dann so ein bisschen auch hinter den Zeilen lesen. Vielleicht macht er dann Theater oder eine Serie oder ich frage mich nicht, was er dann macht oder irgendwelche Dokus. Aber ich wünschen würde ich es mir auf keinen Fall. Ich würde mir bis zu seinem letzten Atemzug würde ich mir alles angucken und anhören, was er da quasi macht, weil es einfach, es fühlt sich einfach immer großartig an, wenn ich im Kino sitze und mir einen Tarantino-Film anschaue.
Ich merke, du bist sehr begeistert.
Ja, Entschuldigung, ich übertreibe vielleicht auch echt, aber es ist so meine große Liebe im Film. Weil vielleicht meine erste große Liebe und meine letzte große Liebe im Film.
Ja. Dann sucht euch doch ein Zimmer, ihr beiden.
Okay.
Ich glaube, mit Blick auf die Uhr verschieben wir das Spiel auf nächstes Mal.
Würde ich auch sagen. Heute war doch relativ viel, ne?
Das stimmt. Dafür nächste Woche wahrscheinlich sehr inhaltsleer, weil wir jetzt alles weggeguckt haben, was geht.
Ja, es gibt nichts mehr. Wir haben eigentlich alles besprochen jetzt, was es gibt. Ja.
Falls ihr doch uns noch weitere Sachen schicken wollt für unser Spiel Plot Twist, wo ihr euren Lieblingsfilm unnötig kompliziert erklärt, macht's gerne in einer Sprachnachricht an unseren Instagram-Account 42 Podcast. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne kommentieren, eure Meinung zu Tarantino oder zu dem Wackelzahn oder zu allen anderen Themen, die wir hier besprochen haben.
Alien 2 Ramazamba, da auch gerne unter dem Post, ne? Wie gesagt, wir haben hier zu jeder Folge jetzt ein Posting auf Instagram, da dürft ihr gerne kommentieren und uns eure Meinung sagen. Wir kriegen halt aktuell noch sehr viel Meinung per Privatnachricht, muss man einfach sagen, ne? Also ich kriege sehr viel Feedback über Privatnachrichten. Wenn ihr euch traut, dann dürft ihr das auch gerne öffentlich posten. Da freuen wir uns auch drüber, dass auch andere Leute, wenn die sagen, boah, ist denn das? Und dann drunter gucken und sagen, wow, das klingt ja total großartig, da muss ich mal reinhören. dementsprechend, da würden wir uns, glaube ich, auch freuen. Ne?
Yes.
Und bewertet alle. 5 Sterne!
Vielen Dank, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute.
Ja, tschüss. Hau rein.
Tschüssi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.